Wir wollen dann beten. Herr Jesus, kindlich dir vertrauen, kindlich auf dich aufschauen, das dürfen auch gestandene Brüder und Väter in Christus sich immer wieder sagen lassen. Denn wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Reich Gottes nicht ererben. Mach uns ganz demütig und still vor dir, voll Hingabe und reinen Herzens. Das ist dein Geschenk. Wir können von uns aus nichts tun. Wir können uns weder heilig machen, noch geistlich, noch himmlisch. In uns schlummert eher der alte Mensch, der sich nur durch deinen Geist überwinden lässt. Und so segne uns heute Abend, segne uns das Wort, wenn wir über dein Wort sprechen. Und dann segne uns auch nachher das Mahl, wenn wir deinen Tod verkündigen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, aber auch ich habe dein Wort gegessen, sagt Jeremia. Und so soll es auch heute Abend sein, dass dein Wort uns zur Speise sein und werden. Und so danken wir dir für alles, was du uns aus Gnaden gibst. Segne uns miteinander und segne unseren Bruder in ganz besonderer Weise, dass er in der Kürze und in der Kraft Christi dein Wort verkündigt. Habe Dank, du bist treu. Amen.
Amen. Amen. Das Thema für heute Abend, ich gucke auf die Uhr, ich habe gesagt, ich spreche nur 45 Minuten, ja, dann würde es etwa
25 nach 8.
Da habe ich eine Uhr und nach der richte ich mich. So. Thema: Ich glaube allem, was geschrieben steht. Und da dürfen wir heute Abend erleben, dass es sich hier um eine vollständig präzise, mathematisch genaue Angelegenheit handelt. Allem zu glauben, was geschrieben steht. Als Paulus das schrieb und die Stellen, die wir lesen, nahmen ja Bezug nur aufs Alte Testament zur Zeit Jesu und der Apostel. Da war das Neue noch nicht da. Und wir haben noch die herrliche zusätzliche Gnade, noch allem glauben zu dürfen und können, was nun im Neuen Testament noch von Gott geschenkt worden ist. Und da steht nun zuvorderst unser Apostel Paulus vor uns. In Apostelgeschichte 24, Vers 14 lesen wir: Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege, den sie eine Sekte nennen, Also dem Gott meiner Väter diene, also in der Weise, dem Gott meiner Väter diene, ein eigenartiger Dienst, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und die Hoffnung zu Gott habe, will ich auch selbst diese annehmen. Ich durfte sagen, ein eigenartiger Dienst. Unserem Gott gegenüber. Wir wollen ihm ja gern dienen. Allem zu glauben, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Da nun der griechische Name für Wort Logos heißt, das gleiche Wort Logos bedeutet nun aber, was man leider kaum verkündigt und entsprechend eben leider nicht weiß, bedeutet das griechische Wort Logos nicht nur Wort, sondern auch Rechnung. Rechnung. Ich bin versucht, hier stehen zu bleiben. Ich hüte mich. Aha. Eine Sekretärin von einer Weltfirma kommt mit der Jahresabrechnung zum Chef und sagt, mein Herr, die Jahresrechnung ist abgeschlossen, nur lumpige 5 Pfennige finden wir nicht raus. Um 5 Pfennige stimmt die Rechnung nicht. Ja, stimmt dann die Rechnung? Nein, sie sagt es ja selber. Wenn schon bei uns und in der Welt es wirklich in jeder Rechnung, jetzt in dem Bilde bleibend, auf Heller und Pfennig ankommt, haben die meisten Gläubigen in ihren Herzen, bewusst oder unbewusst, mehr oder weniger, einen Glauben, ja, leider, meistens unbewusst, einen Glauben, keine Ahnung, dass es hier um göttliche Rechnung geht. Mit einer Genauigkeit, die nicht mehr übertroffen werden kann. Das ist unsere Bibel, das Wort Gottes. Und das ist gut, wenn wir nun das Wort selbst hören, dass das, was ich kurz bezeugen durfte, nicht meine Worte sind, sondern Gottes Wort. Wir durften wunderbarerweise als erstes Zeugnis dieses Wort des Apostels Paulus zur Kenntnis nehmen, und der Herr möge diese Kenntnis in unseren Herzen zur Erkenntnis machen, indem wir nun weiter mit hörenden Ohren Wort Gottes essen und so einverleiben. Wenn Jesus sagt, wer mich isst, der hat Leben in sich selbst. Ich darf vielleicht gleich eine leider nicht selten vorhandene gottmissfällige Haltung darzustellen suchen. Ja, aber es gibt doch ohne weiteres in der Bibel gibt es doch Widersprüche, gerade so und so, Paulus, Jakobus, ohne Gesetz, ohne Werke, Paulus, nur das Werk, der Glaube, auch die Dämonen glauben, nein, ein vollkommenes Werk, Jakobus, müssen wir präsentieren können. Ja, wer hat jetzt recht? Bitte. No. Und nun haben wir ein hebräisches Wort, das darf gelesen werden, Schachar. Und dieses gleiche Wort mit den gleichen Buchstaben wird einmal übersetzt mit Licht und das andere Mal mit Finsternis. Und an einer Stelle mit Morgenröte. Ja. Was gilt jetzt? In einer wunderbaren Zusage für einen Menschen, der einen Glauben geschenkt bekommen hat, an dem Gott wohlgefallen hat. Und dann heißt es an der Stelle, und deine Finsternis wird aufgehen wie die Morgenröte. Und da steht das Wort Schachar. Ja, was gilt jetzt? Aha, deine Finsternis wird aufgehen wie die Morgenröte. Dieses Wort Schachar bedeutet den Augenblick, haben wir nicht gelernt oder hören müssen, dass Paulus uns schreibt, ihr waret Finsternis, seid jetzt aber Licht im Herrn. Aha. Wie lange ist das gegangen, liebe Geschwister? In einem Augenblick. Gibt es so etwas, dass Handlungen Gottes an uns und mit uns in einem Augenblick geschehen? Ja. Entrückung, das Wunder, in einem Augenblick hat der Herr, als er uns Glauben schenkte, unsere Finsternis in Licht verwandelt. Was ich jetzt gesagt habe, das viel zu lang, weil wirklich in dem Moment, Augenblick, wo Gott uns Glauben schenkt, ist unsere ganze Finsternis, ein Augenblick ist noch zu lang, Licht, gar keine Finsternis mehr. Dürfen wir das glauben? Dann hat der Herr Freude an uns. Ist das eine präzise Sache? Dann an einer Stelle schreibt Salomo: Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit. Und im gleichen Vers schreibt Salomo: Antworte dem Toren nach seiner Torheit. Habe ich das hier nicht schon erwähnt? Ja, was gilt jetzt? Das wieder das Wunder unseres Gotteswortes. Genau Gegensatz. Und zum Glück erklärt sich die Stelle selbst. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, damit du nicht ihm gleich blöd dastehst. Aber antworte ihm so nach seiner Torheit, dass er deutlich merkt, was für ein Tor er ist. Sind die Gegensätze also berechtigt. Und zwar ganz scharf. Matthäus hat ein Geschlechtsregister Jesu Christi aufgestellt, niedergeschrieben. Lukas auch. Eine Wonne für die Bibelkritiker. Das stimmt zeitlich nicht miteinander überein und stimmt mit der Zahl der Namen gar nicht überein. Aber ich sage, ein Fressen für die Bibelkritiker. Ja, da würde Ihnen, auch wenn es fromme Bibelkritiker wären, der Jesus sagen: Ihr irrt, denn ihr kennet die Schrift nicht. Ja. Matthäus beginnt mit Abraham, endet bei Jesus. Lukas beginnt bei Jesus und geht zurück bis Adam, bis Gott. So. Bei Matthäus heißt es immer: Abraham aber zeugte, Isaac zeugte, Jakob zeugte. Erst bei Josef, dem Verlobten der Maria, steht das Wörtchen zeugte nicht mehr, also ganz klar, sondern dann erscheint die Maria selber, die Mutter Jesu. Währenddem nun Lukas, der schreibt: Jesus etwa 30 Jahre alt geworden, Elberfelder war, wie man meinte, nicht, sondern nach dem Gesetz der Schwagerehe, war er nur ein Sohn des Adam, und dann des Gottes. Da geht das Geschlechtsregister des Lukas geht zurück bis auf Gott. Ein Sohn Gottes. Ja, war Jesus ein Sohn Gottes? Stimmt's auf einmal? Aha. Ich darf hier nur bezeugen, hier sind die beiden verschiedenen Geschlechtsregister gerade ein Beweis der Herrlichkeit, Zuverlässigkeit, Präzision des unseres Gotteswortes. Dann darf ich gerade noch einen Vergleich ziehen. Wenn schon in unserem irdischen Leben es Gegebenheiten gibt, wo, wie wir es dann hören werden, in unserer Schrift durch Jesus, wo kein Pünktchen und kein Zeichen, nichts dasteht, das nicht eine reale, sehr wichtige Bedeutung hätte. Stimmt das bei unseren Kursbüchern der Bahnen und so weiter? Hat es da so kleine Pünktchen und Dinger und Buchstäblein und so? Ist gut, wenn wir die alle genau beachten. Ist gut, wenn ein Weichersteller, der die Weichen stellt, das noch genauer nimmt als wir. Wenn nicht, Katastrophe, sicher. Dabei handelt es sich bei den Weichen um 3 Zentimeter so oder so, ne? Und zweitens, ja. Jahresrechnung haben wir schon genannt. Und auf unseren Bauplänen sind wir belehrt worden, bitte auf einem Bauplan für ein Haus oder weiß was für ein Palast, darf kein Strichlein und nichts sein, was nicht für den Bau eine Bedeutung hätte. Ja. Also wenn es die Welt schon so genau nimmt, bis und mit Pünktchen und Strichlein, dann, wie ist mit unserem Gottes Wort? Jetzt kommt das erste Wort Jesu. Lukas 24, Vers 25. Allgemein. Wer schlägt es gerade auf und liest? Oder ich, ja, bitte. Lukas 24, 25.
Oh, ihr Unverständigen und trägen Herzens.
Ich liest gerade den Vers vorher.
Und etliche von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Weiber gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben.
Also ihr Unverständigen und trägen Herzens. Aha, man kann auch, man sieht uns nur an, wenn wir äußerlich träge sind. Aber man kann also zu faul sein, um allem zu glauben, was geschrieben steht. Trägen Herzens, allem zu glauben, was geschrieben steht. Jetzt kommt Matthäus 5, Vers 13. Bitte auch von Vers 12 anlesen. Jetzt wird es ganz genau. Matthäus 5. Vielleicht von Vers 17 an, was Jesus spricht. Wer liest bitte?
Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern...
Ich wiederhole immer ein paar Worte, die du gelesen hast. Nochmal.
Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen.
Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern...
Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen,
so wahrlich, das heißt, also im Griechischen heißt das Amen. Amen, wahrlich, ich sage euch, bis die Himmel und die Erde vergehen,
soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.
Aha. Soll nicht kein Jota, das ist der kleinste Buchstabe, das I, noch irgendein Pünktlein fallen, wegfallen, solange Himmel und Erde stehen, bis alles zuerst, was da drin vorhanden ist, in diesen Worten, in diesen kurzen Worten und im Jota, erfüllt ist. Wir haben jetzt das Stichwort Jota vor uns. Es ist der griechische Name für den hebräischen Buchstaben I. Hebräer und Griechen, die haben kein eigenes Zahlensystem, sondern die machen sich bequem. Der jeweilige erste Buchstabe ist gleichzeitig die Zahl 1 und der zweite Buchstabe die Zahl 2. Und jetzt geht es bis 10. Und dann ist der Buchstabe I gekommen. I. Unser Hebräisch Yad, Griechisch Jota. Diesen kleinsten Buchstaben, also wenn die Buchstaben im Hebräischen, sagen wir, sei normal so groß, dann ist das I verglichen mit allen anderen nur so groß. Also was wählt der Heilige Geist wieder einmal aus, um Wunderdinge bezeugen zu können? Das Geringste, das Kleinste, I. Die Zahl 10, ist das eine gewöhnliche Zahl 10? Oder gibt es 10 mal 10? Was ist das dann? Ja. Gibt es 10 mal 10 mal 10? Was ist dann das? 1000. Schon 1000. Und wieder mal 10 und wieder mal 10. Also die ganze Dekadenreihe ist mit diesem kleinsten Buchstäblein erfasst. Es ist das kleinste Buchstäblein, heißt Yad im Hebräischen. Und was heißt denn Yad auf Deutsch? Hand. Ja. Hat nicht meine Hand dies alles geschaffen? Yad. Nur das kleinste Buchstäblein. Eli, Eli, Lama, Sabachthan, I. Immer am Schluss ein I. Was heißt das auf Deutsch? Gott, mein, also mein, auf Deutsch, mein Gott. Mein Gott. Warum hast du mich verlassen? El, I, El, I, Lama, Sabachthani. Ist das ein schwerwiegendes Wort? Dieser kleinste Buchstabe ist gleichzeitig, jetzt weiß ich das noch aus der Schule von früher, besitzanzeigendes Fürwort. Dass es einen Gott gibt, glauben viele. Aber sie können nicht sagen, mein Gott. Das I können sie nicht anführen. Das ist ein Gott, jawohl, aber Eli, mein Gott. Ob ein Haus ist oder mein Haus, entscheidet das I. So wunderbar ist die Sache. Und jetzt lesen wir ja im Griechischen das Wort Yod. Jota, griechischer Name für das I. Jota. Ich habe mich gefragt, Jota, was hat das für einen Zahlenwert? Und wir lesen, denn die Zahl seines Namens ist so und so. Weil jeder Buchstabe ist gleichzeitig eine Zahl, haben wir gehört. Was hat dieser griechische Name Jota für einen Zahlenwert? Ich war erstaunt. 1, 1, 1, 1. Was ist das für eine Zahl? Nicht? So schreibt man 1, 1, 1. 1111. Das ist erstens 100 mal 11 sind die 1100 und dann noch einmal 11, ja, 1111. Jota. Was ist denn 11? 11 ist die Grundzahl der Leiden. Tränen kommt 11-mal vor im Neuen Testament und Weinen kommt auch 11-mal vor im Neuen Testament. Tränen, Weinen. Wie viel gibt denn 2 mal 11 hier? Tränen, Weinen? 22. Wie beginnt denn Psalm 22? Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 22. 11. Mal 2 gibt 44, mal 3, 66, entschuldigt, das war das 11. Und nun können wir den ganzen Psalter, also alle Psalmen, prüfen. Bitte Psalm 22, Psalm 44, Psalm 66, Psalm 88, immer schwer. Alles mit 22. So. Und jetzt aber, liebe Geschwister, Bruder Muhl wohnt in Zürich. Wer weiß gerade auswendig, Wisli Acher Nummer? Ja, ist nicht schwer, wenn wir bei 11 sind. Wisli Acher 11. Ja. Stimmt, genau. Jetzt bitte ich euch, liebe Geschwister, wenn wir nun göttlich belehrt die Bedeutung der Zahlen und ihre Namen gleichzeitig, ihre Wortbedeutung kennen aus der Schrift, und in unserem Leben ist dann auffallend eine bestimmte Zahl immer wieder da. Was habe ich zu sagen? Bitte jetzt nicht abergläubig werden, sondern wissen, es ist so und so bleibt es in mathematischer Präzision vor uns. 1. Mose 1. Bis Offenbarung 22. im hebräischen Grundtext und im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes gilt nun, was wir gehört haben. Jeder Buchstabe, jedes Pünktchen, jedes Zeichen dabei. Ist für uns verpflichtend, verpflichtet uns nicht nur einem Satz, der uns gerade passt, zu glauben und nicht nur für wahr zu halten, sondern als mathematisch genauen Ausspruch Gottes im Glaubensgehorsam aufzunehmen. Wie heißt der erste Buchstabe in unserer Bibel? Bereshit, im Anfang. Bereshit. Wie heißt der letzte Buchstabe überall im griechischen Neuen Testament? N. Einmal heißt allen Heiligen und an anderen Stelle heißt allen. Immer ein N. Der erste Buchstabe ist ein B. B. Und der letzte ein N. Das heißt gelesen, hebräisch, Ben. Und was heißt ein Ben?
Sohn.
Sohn. Sagt dieser Sohn, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Aha. Und zwar nicht nur dort, wo es uns gerade passt. Ja, Josef bei seiner Erniedrigung und Erhöhung, das ist ein wunderbares Beispiel, ein Modell für Christus. Nicht nur dort, sondern die ganze Schrift ist es, die von mir zeugt, natürlich von ihm, auch wenn sein Gegner gegen ihn antritt. Der wird dann klar bezeugt. Ich habe hier einen Maßstab, den habe ich so in der Hand. Anfang und Ende. Habe ich dann nur den Anfang, das Ende in der Hand, in meiner Gewalt und das Ende? Wenn ich die beiden Ende in meiner Gewalt habe, habe ich was in dann ist der ganze Maßstab, sagen wir 30 Zentimeter, in meiner Gewalt. So. Und so ist es durch das ganze Wort Gottes hindurch. Der Sohn. Ben. Anfang und Ende. Sagt denn Jesus, sagt denn Jesus eines Tages, ich bin der Anfang und die Vollendung. Nicht nur das, sondern ich bin, er ist der Erste und der Letzte. Ist gut, dass unser Herr Jesus das letzte Wort zu sagen hat. Logos. In göttlicher Präzision der Gerechtigkeit Gottes kann er das sagen. Ich komme zum Schluss. Wir haben mit einem Wort des Apostels Paulus begonnen. Wir beendigen diese Betrachtungen wieder mit einem wunderbarsten Wort des Apostels Paulus im 2. Timotheus Ende. Da darf ich lesen. Zweiten Timotheus lese ich von Vers 4 an vielleicht. Also da ist noch negativ von solchen, die die Ohren verschließen vor der Wahrheit. 5. Du aber, Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal. Tu deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt. 3. Mose 23, wo die Festordnungen Israels beschrieben, bezeugt werden, lesen wir: Und ein Trankopfer, ein Viertel Hin Wein. Timotheus, trinke nicht länger nur Wasser, sondern nimm jetzt auch ein wenig Wein, um deines häufigen Unwohlseins willen. Ein Viertel Hin Wein. Denn die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt, den Lauf vollendet. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir alle lieben ihn und was seine Erscheinung betrifft. Wer wird gekrönt werden? Und wer von uns, damit schließe ich, wer von uns Angst hat, so, ja, kann ich auch gekrönt werden? Reicht mein Glaube bitte schon falsch? Den tröstet unser Gott das Wort Alten Testamentes. Er wird dich krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja, Amen.
Ihr lieben Geschwister und Freunde, wir haben immer gegen Ende einer Konferenz dann die Gewohnheit, dass wir zum Tische des Herrn miteinander gehen. Und das dürfen wir auch heute Abend. Nun lassen wir dann durch jede Reihe einen Teller und dann auch einen Kelch gehen. Und wenn die Reihen dann nur so halb besetzt sind, dann reichen die Kelche nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass die, die so vereinzelt sitzen, einfach ein bisschen weiter nach vorne kommen, die Reihen auffüllen, während wir noch zwei Strophen singen. Und in der Zeit können auch eventuell solche, die nicht teilnehmen wollen, am Mahl des Herrn uns stille verlassen. Also haben Sie die Freiheit, einfach ein bisschen nach vorne zu kommen, damit die Reihen nicht so halb gefüllt sind. Und in dieser Zeit singen wir aus dem Lied Nummer 85 im blauen Liederbuch. 85
die ersten beiden Verse. Wir können es aufgeschlagen lassen, denn wir werden nochmal daraus singen. Schönen Dank, dass Sie unserer Aufforderung gefolgt sind. Wir wollen stille werden. Lieber Vater, das ist ein besonderes Vorrecht, dass wir immer wieder eingeladen sind, im Geiste an den Tisch des Herrn zu treten, unseres geliebten Herrn, als ein Gedächtnismahl, das uns erinnert an jene Nacht in Jerusalem, in der er gefangen gesetzt wurde. Und dass wir dabei auch verkündigen dürfen, dass er uns durch seinen Tod zu Freien gemacht hat. Das lass jetzt auch geschehen in diesen wenigen Minuten. Tritt durch deinen Heiligen Geist und durch das Brot und den Wein doch unter uns und wohne neu und im Überschwange in uns. Wir danken dir. Amen. Ich denke immer, wenn ich zum Tisch des Herrn treten darf, an eine Stelle, die ich darum auch immer wieder mal gerne an den Anfang stelle, aus Lukas 22. Da berichtet uns Lukas in einer feinen Weise im Vers 14 und 15 etwas, eine Kleinigkeit. Er sagt dort, und als die Stunde gekommen war, die Stunde in jener Nacht vor seiner Kreuzigung, da legte er sich zu Tische und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht sehnt er sich auch jetzt mit uns dieses Passa zu essen. Denn er hat, als der erhöhte Herr nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, wir dürfen annehmen, in einem besonderen Augenblick den Apostel Paulus zu sich gezogen, in jener Entrückung, von der in 2. Korinther 12 die Rede ist. 1. Korinther 12, Entschuldigung. Zweiter ist es. Wo wir annehmen dürfen, dass der Apostel Paulus direkt mit dem erhöhten Herrn sprechen durfte. Denn wie sollten wir uns sonst die Stelle in 1. Korinther 11, Vers 23 folgende erklären, die ich Ihnen jetzt auch vorlese. Paulus schreibt an die Korinther, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Wo kann er das empfangen haben? Er hat ihn doch nie gesprochen. Er kann es also nur von dem erhöhten Herrn empfangen haben. Und vielleicht dürfen wir annehmen, dass er es empfangen hat in jenem Augenblick der Entrückung. Er wurde ja zweimal entrückt. Einmal in den dritten Himmel und einmal in das Paradies. Das sind zwei verschiedene Orte. Das waren ohne Zweifel zwei verschiedene Entrückungen. Ob ihm der Herr beide Male etwas Besonderes zeigen und sagen wollte, von dem er vieles uns gar nicht mitteilen durfte, denn es steht geschrieben, dass der Mensch diese Worte gar nicht sagen darf, die er da gehört habe. Mindestens nicht alle. Aber das durfte er sagen, nämlich dass der Herr Jesus ihm gesagt hat, sage den Brüdern und Schwestern, wenn du zu ihnen zurückkehrst, sie sollen dieses Mahl feiern. Und nun lesen wir weiter. Von ihm habe ich es empfangen, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr dieses Brot esset, verkündiget ihr den Tod eures Herrn, bis er kommt. So lange dürfen und sollen wir dieses Mal feiern, bis er kommt. Zu einer Erinnerung an jene Nacht und zu einer Verkündigung seines Todes. Die Erinnerung ist eine besonders wichtige, meine ich, weil es eine Nacht war, die vielleicht die schwerst belastete Nacht dieses ganzen Weltenalls war. Als sich die Finsterniswelt um Jerusalem versammelte, um ihren vermeintlich höchsten Sieg mitzuerleben, die Hinrichtung des Schöpfers der Welt, des einzig gezeugten Sohnes Gottes. In ihre Gewalt soll er gegeben werden. Ein unvorstellbarer Triumph der Finsterniswelt. Sie meinte damit ein für allemal ihr herrliches Ziel erreicht zu haben und Erbe des ganzen Alls zu sein. Und in jener Nacht, da lag er. Es muss spät nachts gewesen sein, denn die ganzen Abschiedsreden von Johannes 14 ab bis Johannes 17 scheinen in jener Nacht von ihm noch an seine Jünger weitergegeben worden zu sein. Da hat die Fußwaschung auch stattgefunden. Und wohl dann am Ende hier die Einsetzung dieses Herrenmahles. Und erst dann sind sie aufgestanden, vielleicht war es schon weit nach Mitternacht, und sind durch die dunklen Straßen Jerusalems, wahrscheinlich durch das Misttor, hinausgegangen, weil es da am raschesten dann hinunter zum Kidrontal und auf der anderen Seite direkt in den Garten Gethsemane geht. Vorbei an der Gehenna, die man rechts unten liegen sieht, das ist so eine Art Hang, in dem ja seinerzeit der Müll von Jerusalem hingekippt wurde. Und da blieb er unterwegs stehen. So stelle ich mir das immer wieder vor. Und er hob Blick und Hände zum Sternenhimmel. Und dann kam ja dieses einzige Gebet, das wir kennen von ihm, das uns in ganzer Länge berichtet ist. Sonst haben wir nur drei kurze Satzgebete von ihm. Hier ist ein ganzes Kapitel, Johannes 17. Ein einziges heiliges Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Das hohe priesterliche Gebet. Und da haben sie alle wahrscheinlich wie nie zuvor gestanden und waren ergriffen von dieser Innigkeit der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dort hat er ja auch gesagt, Vater, ich will. Wir wissen, dass der Vater mit Sicherheit gesagt hat, du hast die Bitte im Voraus. Sprich aus, was immer du willst. Und was hat er gesagt? Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, immer bei mir seien, wo ich bin. Da hat er schon von dir und von mir gesprochen. Ich will das. Und meine Herrlichkeit schauen. Schön, jawohl. Nicht nur bei ihm sein, sondern seine ganze Herrlichkeit schauen und nie wieder aus ihr heraustreten müssen. Das wollte er. Und ich bin sicher, der Vater hat es ihm zugesagt. Und dann gingen sie weiter. Und dann wissen wir, was im Garten Gethsemane dann geschehen ist. Und daran erinnern wir uns, wenn wir jetzt das Brot zum Munde führen und uns in Gedanken in jenen Obersaal, wo nur wenige Fackeln wohl brannten, versetzt wissen und von draußen nur die Stimmen der Nacht hören, von dem schlafenden Jerusalem. Vielleicht einige Hunde, die bellen und das Zirpen der Nachtgrillen. Daran lasst uns jetzt denken und ein Gedächtnismahl miteinander feiern. In der Nähe dieses Herrn, der auf dem letzten Wege war auf dieser Erde. Und dann lasst uns diesen Tod verkündigen. Diesmal nicht seine Auferstehung, sondern seinen Tod. Denn der Tod ist das Lösegeld, durch das ich und du befreit sind. Und darum ist jede Verkündigung dieses Todes die Verkündigung meiner Freiheit. Und ich komme in kein Gericht mehr. Mein Gericht ist geschehen auf Golgatha. Zweimal wird man nicht gerichtet. Ich habe die Höchststrafe in ihm erlitten. Denn ich war als Same in ihm gelegen, bis er mich herauszeugte in mein heutiges biologisches Leben hinein und einen neuen inneren Menschen schuf. Das lasst uns jetzt miteinander erleben und im Geist neu fassen.